Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Autonomes Fahren ist eine technische Entwicklung, die das Verkehrs- und Transportwesen in den nächsten Jahren transformieren wird, wie das Smartphone, Kommunikation und Medien vor 20 Jahren. Kai Marcel Dodel entwickelt mit seiner Firma Conan in Shanghai genau solche Fahrzeuge und erzählt uns heute, wo die Technik steht. Dann haben wir noch Kanzler Merz, den Papst, den Konflikt in Kaschmir, AI-Chip-Sanktionen und den Untergang der USA.
Moin, moin, Sven, sagt man nicht in Süddeutschland. Aber Sven schon.
Ich sag das, wenn ich auf Heimatbesuch bei meiner Mutter im Norden bin, aber ansonsten guten Morgen bzw. Mahlzeit bei dir.
Ja, danke, danke. Ich hab schon gespeist. Ich habe einen Gemüsesmoothie, weil ich muss ein paar Kilos verlieren. Jetzt gibt's mittags immer nur einen Gemüsesmoothie.
Mhm. Schön.
Ja. War ja aber auch sonst mächtig was los die letzten 30 Tage.
Ja, also man kann sich ja von Nachrichten kaum retten und je nachdem, wann man den Podcast aufnimmt, geht es gerade hoch oder runter mit den Zöllen von Herrn Trump.
Das ist das eine, ich glaube da, also ich würde mich da jetzt gar nicht mal so lang, das ist so viel in den Medien und es ändert sich ja stündlich manchmal gefühlt, aber fangen wir vielleicht mal mit dem ganz großen Fisch an, Merz, den ich in meinem Skript tatsächlich mit L geschrieben habe. Also, Merz wurde zum Kanzler gewählt. Ja, also ist er ja gleich auf Reisen gegangen, irgendwie nach Frankreich, Polen, Kiew. Ich glaube, es war die Reihenfolge oder erst nach Polen. Ist ja gefühlt jetzt überall gleichzeitig als Chefdiplomat unterwegs, was eigentlich ja der Außenminister sein sollte. Aber zum Thema China ist er doch noch irgendwie eine ziemliche Blackbox, oder? Wie siehst du das? Was meinst du?
Ja, also große öffentliche Äußerungen habe ich da nicht vernommen, aber es gab jetzt ein Telefonat zwischen Xi Jinping und Friedrich Merz und da haben sie natürlich das übliche, ich sag mal, Antrittsgrußformel-Gerede gehabt. Lasst uns zusammenarbeiten, wir sind so wichtig, unsere Beziehungen in einer sich verändernden Welt, bla bla bla. Auf die US-Zölle haben sie sich nicht bezogen, also nicht explizit. Sie haben aber gesagt, hey, wir müssen zusammenarbeiten für Wirtschaftswachstum in der Welt und Stabilität etc. etc. Was wohl spannend war, also Merz hat natürlich das Übliche wieder gefordert, Reziprozität und andere ähnliche Sachen. Was spannend war, fand ich, war, dass Xi Jinping gesagt hat, dass er so zitiert wurde, dass man nicht die Kooperation für in the name of de-risking aufgeben sollte. Das habe ich jetzt von CCTV. Also, please don't de-risk. Das fand ich jetzt eine spannende Aussage.
Also, seid doch mal wieder ein bisschen risikofreudiger.
Genau. Hey, lasst uns zusammen Geld verdienen.
Ja, hier mal mehr Startup-Mentalität irgendwie.
Ja, ja okay. Ein paar Tage vorher gab es auch schon einen Call zwischen Wang Yi und Johann Wadephul, unserem neuen Außenminister. Also der offizielle Chefdiplomat war sogar ein paar Tage vorher dran mit einem Telefonat. Und da war das Hauptthema. Also bitte kein De-Risking. Das würde unsere normalen bilateralen Beziehungen ja.
Für die Abhängigkeit so voll negativ.
Genau.
Hey, Deutschland, Mann. Okay. Was dann auch noch war übrigens eine Eskalation zwischen Indien und Pakistan. Da gab es nämlich Ende April war das ein Anschlag, kann man schon sagen, von Terroristen in Kaschmir, im indischen Teil von Kaschmir. Und was ich so mitbekommen habe, war da eigentlich aus Peking jetzt nicht wirklich viel zu hören. Als halt so das Übliche, dass sich beide Seiten ja zurückhalten und Konflikte friedlich verhandeln sollen und so. Nach 4 Tagen war es ja dann auch schon vorbei. Beide haben irgendwie so einen Sieg erklärt. Aber es gibt jetzt Analysten, die sagen, der eigentliche Sieger hier ist, na, was denkst du?
China.
Peking, genau, China. Die BBC zitiert hier zum Beispiel einen hochrangigen ehemaligen Oberst der Volksbefreiungsarmee, der heißt Joe Bohr, der da sagt, der Luftkampf, man erinnere sich, Pakistan hat ja behauptet, sie hätten sogar 5 indische Jets vom Himmel geholt. Also der Luftkampf war eine große Werbung für die chinesische Waffenindustrie. Bisher hatte China keine Gelegenheit, seine Plattform in einer Kampfsituation zu testen, sagt dieser Oberst. Und manche sprechen dann sogar von einem Deep-Seek-Moment, der selber ja schon ein Sputnik-Moment war, der zumindest ja die Gleichwertigkeit oder sogar Überlegenheit chinesischer Waffensysteme gezeigt hat. Mhm. Vielleicht, also wenn jetzt hier wieder ein bisschen weniger De-Risking gefordert wird, könnten wir doch eigentlich mit chinesischem Zeug aufrüsten. Ist vielleicht sogar zu einem guten Discount zu haben, oder?
Ja, und ich sag mal so, ich weiß nicht, von wann die letzte Nachricht ist. Ich habe auch noch was gelesen von indischen Analysten, die jetzt sogar annehmen, dass China sogar aktiver involviert war als bisher bekannt. Also im Sinne von, wenn man da von einer Plattform spricht, die hatten wohl auch auf ihrer Seite der Grenze Radarstellungen und Flugzeuge in der Luft, die das Ganze gemonitort haben und dann die Informationen in Realtime an die chinesischen Kampfflugzeuge im Dienste der pakistanischen Armee weitergegeben haben. Da war vielleicht sogar ein bisschen mehr Beteiligung noch, aber das ist totale Spekulation. Also das war jetzt auf dem Bericht, die indische Regierung hat in Indien untersagt, dass man das weiter analysiert, was da gelaufen ist, aber irgendwer hat es dennoch gemacht und
fühlt sich auch schon wieder ein bisschen chinesisch an, da zu untersagen, das bitte jetzt nicht weiter analysieren. Aber das ist ja genau das, was Scholz immer vorangestellt hat, wenn es um diesen Taurus ging, dass man, um da irgendwelche Flugleitsysteme und irgendwas zu programmieren, sei man dann ja praktisch eigentlich Kriegspartei. Also das wäre natürlich heiß, wenn da was da rauskommt, weil dann kann China also überhaupt nicht mehr behaupten, dass sie da irgendwie neutraler Vermittler seien, was eh keiner nie geglaubt hat.
Ja, ich sag's mal so, ne, das hat ja auch der Ukraine-Konflikt gezeigt, dass die Weitergabe von Informationen, Satellitenbildern, auch Real-Time-Daten von Aufklärungsflugzeugen der NATO ja auch weitergegeben wurde. Das heißt, die in dieser elektronischen Plattform-Kampfführung sind da wohl die Grenzen auch nicht mehr so ganz einfach zu trennen. Und es wird spannend sein, wie das weiter bewertet werden wird.
Tja, es war übrigens noch was ganz Großes. Papst, das Konklave hat Robert Francis Prevost zum Papst Leo XIV. Gewählt, wie wir eventuell mitbekommen haben.
Ja, habe ich mitbekommen, genau.
Genial. Also, was hat es jetzt mit China zu tun? Und zwar kurz davor, also sozusagen in der papstlosen Zeit, also zwischen Tod des Franziskus und dann eben der Wahl des neuen Papstes, also in dieser papstlosen Übergangszeit, hat die staatlich-katholisch-patriotische Vereinigung, so heißt es, schwuppdiwupp, ja, schwuppdiwupp zwei Weihbischöfe ernannt, und zwar einen für Shanghai und einen für die Provinz Henan, obwohl das nach einem Geheimabkommen, das ist auch etwas kurios bis leicht absurd, wenn man Geheimabkommen Vatikan-China googelt, dann steht an erster Stelle die Meldung von domradio.de und das gehört dem Erzbistum Köln, ist also was ganz Offizielles, ja. Da steht dann am 22.04. letzten Jahres, Vatikan und China verlängern Geheimabkommen. Ich glaube, das ist halt schon fast BND-Niveau.
Das ist, ja,
es wird schön. Aber weiterhin, ja, es ist total bekannt, was da drin steht, aber es wird weiterhin schön Geheimabkommen genannt. Also jedenfalls nach diesem Abkommen ist es eben nicht zulässig, also dass die da einfach selber ihre Weihbischöfe ernennen. Denn nach diesem Abkommen hat dann nämlich diese KPV, also die Katholisch-Patriotische Vereinigung in China, also das ist praktisch die untersteht der Religionsbehörde in China und die untersteht also der Partei, die hat das Vorschlagsrecht bei der Ernennung von neuen Bischöfen, aber es braucht dann noch die Zustimmung des Vatikans, also des Papstes. Tja, und der war jetzt mal kurz weg.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob sie das da als Chance genommen haben, vielleicht das Geheimabkommen außer Kraft zu setzen.
Ja, ganz ungeheim. Aber ja, das haben sich halt einige gefragt, was ja eigentlich Sinn und Zweck dieser Aktion war. Also man könnte fragen, wollte man praktisch schon vor der Papstwahl klarstellen, wer hier eigentlich das Sagen hat, zumindest in China, oder, und das entspricht es vielleicht auch schon den Geschäftspraktiken, denen man hier relativ oft begegnet, dass eben jedes Schlupfloch, das man irgendwo finden kann, brutal gnadenlos zum eigenen Vorteil ausgenutzt wird. Auch wenn dann klar, dass es natürlich die gemeinsamen Beziehungen massiv beschädigen wird. Denn das Abkommen war als Annäherung beider Seiten gedacht, also Vatikan und chinesische Regierung. Und es war auch extrem umstritten, weil es haben ganz viele in der Kirche als Verrat an den Gläubigen gesehen, die in diesen Untergrundkirchen sind, weil die sich eben nicht der Religionsbehörde unterwerfen möchten. Also ich halte das für ein sehr spannendes Thema. Vielleicht findet man da mal auch einen tollen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Es gibt übrigens geschätzt 10 Millionen Katholiken in der Volksrepublik. Und wenn man Taschenrechner zur Hand nimmt, dann sind das 0,7% der Bevölkerung. Das sagt für mich mal wieder viel über die Paranoia aus von denen da oben. Weil das sind jetzt also nicht gerade Leute, die mit Bombengürteln so durch Shopping-Malls rennen und Anschläge verüben wollen, die Katholiken und Katholikinnen. Tja, das war's zum Thema Papst.
Du hast ja vorhin schon das Thema DeepSeek angesprochen, Manuel. Da gab es jetzt ja auch wieder interessante Neuigkeiten, nenne ich es jetzt mal. Also Jensen Huang von NVIDIA, es gab eine große Messe in Taiwan, die Computex, und da hat er in seiner Keynote nochmal ausdrücklich betont, was für ein großes Geschenk für die AI-Welt DeepSeek und die Entwicklung von DeepSeek ist, und nochmal die Wichtigkeit unterstrichen. Was ich dann auch noch ganz spannend fand, war, dass er da auch nochmal betont hat, dass die Sanktionen der USA gegenüber China, was den Export von AI-Chips angeht, ein kompletter Fehlschlag sind und dass die chinesischen Tech-Firmen sehr davon profitiert haben. Das schließt so ein bisschen an so Narrative an, die wir hier mal mit dem Huawei-Interview zum Beispiel hatten, dass so Sanktionen...
Was produziert dieser Jensen Huang nochmal?
NVIDIA, der ist der CEO von NVIDIA.
Und die produzieren, glaube ich, Chips, ne?
Die machen GPUs und AI-Beschleuniger.
Also, genau. dass er das natürlich jetzt so auch nicht voll, gar nicht so geil findet, dass er super teures Zeug nicht nach China verkaufen darf.
Ja, also die haben
aber er gesagt, hat einen Punkt, ja, ja.
10 Milliarden plus haben sie verloren an Umsatz dadurch. Daher total richtig, ne? Er hat da wirklich Geld verloren, auch persönlich dadurch. Daher ist das irgendwie klar, dass das seine Meinung ist. Aber auf der anderen Seite, ne? Also wir sehen jetzt, dass immer mehr AI-Technologie auch in China entsteht. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die so mit keiner gerechnet hat.
Da wäre es eigentlich mal klüger gewesen, wenn man sagt, nee, NVIDIA verkauft doppelt so viel nach China und am besten noch zu einem großen Discount, der so günstig macht, dass kein Chinese auf die Idee käme, das selber zu entwickeln. Woher kenne ich so eine Strategie, so eine Industriestrategie wohl?
Tja. Auf jeden Fall in dem ganzen Kontext fand ich es jetzt spannend, auch was jetzt Deutschland-China angeht. Also BMW baut jetzt zum Beispiel DeepSeek in ihre Autos ein zu Ende des Jahres.
Nur in die chinesischen, oder? Also die in China produziert werden und die in China verkauft werden, oder?
Ja, also denke ich mal. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn das in die Deutschen mal eingebaut wird oder die internationalen. Also das Coole an dem DeepSeek ist ja, es ist Open Source. Das heißt, du kannst es runterladen, du kannst es verändern und du kannst dann auch sicherstellen, dass keine Daten zurückfließen zu DeepSeek. So, und das ist was anderes als bei den OpenAI-Modellen, wo immer entweder zu denen oder zu Microsoft Daten fließen. Das heißt, DeepSeek könntest du wirklich entkoppelt zum Laufen bringen auf einem Computer bei dir zu Hause im Keller ohne Internetverbindung im Gegensatz zu den anderen großen Modellen. Und das ist was vorher so nicht in der Qualität möglich war.
Könnte man es auch ein bisschen selber noch nachtrainieren, wenn man es jetzt in eine ganz spezielle Richtung braucht, wo vielleicht, weil man weiß ja nicht, was die Trainingsdaten genau waren.
Genau, also du kannst dieses Base-Modell an sich nicht 100% verändern, aber du kannst die Gewichte verschieben und das bedeutet, das wurde schon gemacht. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Perplexity benutzt hast, das ist eine große AI-Suchmaschine. Die haben zum Beispiel ein Desensoring gemacht von DeepSeek und Themen hinzugefügt, die jetzt, sage ich mal, in der Basisversion nicht drin waren. Die haben da also durch historische Daten, Wikipedia etc. nochmal nachgeschärft, was das Modell angeht und das Wissen, was da encodiert ist.
Ja, sehr schön. Also ein Wissen, das bei mir in meinem Hirn überhaupt nicht enkodiert ist, das ist autonomes Fahren. Also was die ganzen technischen Aspekte und so angeht, da habe ich nicht viel Ahnung davon. Aber da ich ja ein interessierter Mensch bin, habe ich dazu einen Experten gefunden. Das ist Kai Dodel. Der hat eine Firma in Shanghai eben genau für autonomes Fahren. Und das Gespräch mit ihm, das hören wir jetzt. Kai Marcel Dodel, aufgewachsen in Konstanz, hat dort an der Hochschule den MBA in International Project Engineering gemacht und ist dann in die Welt gezogen. Seit über 10 Jahren ist er in China, war dort in Führungspositionen tätig, unter anderem für ThyssenKrupp, Stihl und ZF. Und seit 2023 ist er Herr im eigenen Unternehmen, der Conan Limited in Shanghai. Lieber Kai, herzlich willkommen im China-Ticker.
Hallo Manuel, danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Spannendes Thema heute. Heute geht's mal um Technik. Und zwar ist es heute das autonomes, selbstständiges, fahrerloses Fahren und dann eben der Stand der Technik hierbei. Klären wir am Anfang doch erstmal diese Begriffe, die ich eben genannt habe. Also autonom, selbstständig, fahrerlos und es gibt sicherlich noch ein paar mehr. Beschreiben die alle dasselbe oder gibt es da feine Unterschiede?
Es gibt natürlich feine Unterschiede. Letztendlich ist es nach SAE klassifiziert in Level 0 bis Level 5. Und die geben jeweils an, wie weit die Autonomie fortgeschritten ist. Level 0 sind ganz einfache Fahrzeuge ohne irgendwelche Fahrerassistenzsysteme. Und Level 5 heißt dann ohne Lenkrad, wenn man so will. Das heißt, man sitzt sich rein, das Auto wird hingefahren, wo man möchte. Und das Auto kümmert sich um alles.
Und es gibt also auch gar keine Möglichkeit, dass irgendwo ein Fahrer irgendwie eingreifen könnte. Ohne Lenkrad, schätze ich mal.
Das ist richtig. Weil es kein Lenkrad mehr gibt und die Leute auch gegenüber sitzen, gibt es keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Nichtsdestotrotz, auch diese Level 5 Fahrzeuge sind gewöhnlich dann im Netzwerk verbunden, sodass remote eingegriffen werden könnte.
Ist das eine internationale Klassifizierung? Also gilt die weltweit?
Sie gilt weltweit, ist standardisiert, wobei aus meiner Sicht sie auch eine Überarbeitung benötigt, weil Level 3, 4, 5 sind so nah beisammen, dass man kaum noch unterscheiden kann. Aber letztendlich wurde das vor 20 Jahren, 15 Jahren so festgelegt und ist international die Klassifizierung für verschiedene Autonomielevel.
Und was würdest du sagen, wenn man sich heute einfach ein Auto von der Stange kauft, sagen wir mal so, was ist da jetzt eigentlich Mindeststandard inzwischen an Autonomie?
Also Fahrerassistenzsysteme gibt es viele, hin von ABS, EPS, Bremsassistenten. Was man heute kaufen kann, sind Level 2 Plus, nennen wir diese Systeme. Level 2 Plus heißt, der Fahrer sitzt hinter dem Lenkrad, muss jederzeit eingreifen können, kann aber ein paar Sekunden auch sich anderen Beschäftigungen widmen. Tesla ist ein typisches Level 2 Auto. Praktisch jedes moderne Mittelklasse-Auto ist heutzutage ein Level 2. Und Level 3 gibt es nur ganz wenige offiziell zugelassene, technisch sehr wohl vorhanden, aber eben noch nicht zugelassen. Mercedes, BMW, sie haben da einfache Level 3 Systeme im Angebot.
Wir sind eigentlich schon erstaunlich tief in der Materie, aber weil du es eben gerade erwähnt hast, da eine kleine Nachfrage. Du hast gesagt, Level 3 ist offiziell nicht zugelassen, aber jetzt sagst du, man kann es gegen einen Preis, gegen eine Lizenzgebühr, sich als Zusatzpaket oder Angebot dazu kaufen bei diesen Premium-Fahrzeugen. Aber darf ich es dann legal auch nutzen oder wie ist das? Oder nur bei mir im Hof?
Der Unterschied zwischen Level 2 und 3 ist, dass die Verantwortung auf den Fahrzeughersteller übergeht. Das heißt, wenn ein Unfall passiert, Level 3 war aktiviert, dann ist nicht mehr der Fahrer verantwortlich, sondern der Hersteller. Im praktischen Fall wird die Versicherung das Ganze klären. Also als Nutzer muss man sich da keine Gedanken machen. Zur Verfeinerung, Level 3 ist eben regional zugelassen für verschiedene Modelle, insbesondere Mercedes und BMW, aber nur in sehr beschränkten Anwendungsfällen. Zum Beispiel auf der Autobahn mit maximal 95 Kilometer pro Stunde, mit einem Fahrzeug, das die Richtung vorgibt, sobald eine Baustelle kommt, ein Tunnel etc., schaltet sich das System ab. Diese Systeme sind offiziell zugelassen. Das heißt, der Hersteller übernimmt die Verantwortung. Andere Systeme agieren genauso wie in Level 3, Aber der einzige Unterschied ist, ich als Fahrer bin noch verantwortlich und dementsprechend sind sie eben offiziell nur Level 2, sind aber technisch durchaus auf dem Level 3 oder 4 sogar.
Ja, wenn wir jetzt mal auf die Entwicklung des autonomen Fahrens schauen, wo liegen da eigentlich die Anfänge? Und ich meine jetzt wirklich schon selbstständiges Fahren, also nicht unbedingt den Tempomat, den gab es ja schon recht früh als, glaube ich, mechanische Version. Aber seit wann hatten sich das Ganze als so scheinbar unabwendbare Entwicklungsrichtung etabliert? Und wer waren oder sind die Pioniere dabei?
Es hat sich hier vor 20 Jahren angefangen. Pionier waren die Luxusfahrzeughersteller BMW und Mercedes, aber auch Toyota mit Lexus. Die Systeme, geht es um Fahrassistenten auf der Autobahn, Spurhalteassistenten, Spurwechselassistenten. Es wurde auch getestet, in Parkhaus autonom zu parken, indem das Parkhaus mit Sensoren ausgestattet wurde. Fahrzeug hatte auch Sensoren. Und dementsprechend hat ein Zentralcomputer im Parkhaus gesteuert, wo das Fahrzeug in welche Richtung und auf welchen Parkplatz fährt. Die Entwicklung hat vor 20 Jahren angefangen. Seit vielleicht 10 Jahren mit Tesla hat es forciert, ging es dann dahin, dass man den Fahrzeugen mehr Verantwortung übergibt. Das heißt, die Fahrzeuge rechnen mehr im Fahrzeug, sind damit nicht mehr abhängig von irgendwelchen übergeordneten Systemen. Aber damit kamen dann auch die ganzen Schwierigkeiten, die Systeme so zu adaptieren, dass sie akzeptiert werden.
Also du und dein Unternehmen jetzt, und du sollst nachher auch gerne noch Gelegenheit haben, ein bisschen genauer vorzustellen, was ihr sonst noch so alles macht neben autonomem Fahren. Aber ihr habt ja auch dann vornehmlich eine Sparte, sag mal, die sich mit Transport und Logistik, dem Sektor beschäftigt. Was unterscheidet denn autonomes Fahren bei LKWs von dem bei PKWs? Inhaltlich oder von den Herausforderungen? Ist das ähnlich oder gibt es da gravierende Unterschiede?
Nein, es ist sehr, sehr ähnlich. Historisch ging man davon aus, dass zuerst die LKWs autonom bewegt werden, weil ein LKW hat einen Fahrer und wenn man den Fahrer entlasten kann oder im Extremen sogar einsparen kann, hat man einen wirtschaftlichen Vorteil. Da damals davon ausgegangen wurde, dass Autonomie sehr teuer sein wird. Die Technik, die Sensoren, die Computer dahinter. Das war damals die Hervorgehensweise. Tesla hat den Markt aufgerüttelt und dadurch ging die Technik in die normalen Fahrzeuge über. Die Technik an sich zwischen LKW und PKW ist weitestgehend identisch. Der Unterschied ist, ein LKW ist generell größer. Ein PKW 4 bis 5 Meter, ein LKW 12 bis 15 Meter und ein LKW hat eine etwas andere Bewegung, wenn ein Anhänger dranhängt. Das heißt, die Manövrierfähigkeit eines LKWs beim Parken etc. ist natürlich ganz anders als beim PKW. Aber ansonsten sind die mit Rundum-Sensoren ausgestattet und die Software dahinter, die die Umgebung analysiert und die richtige Entscheidung trifft, ist identisch bei beiden Systemen. Also es gibt sehr, sehr viele Synergien zwischen PKWs und LKWs.
Wenn du schon die Sensoren ansprichst, da gibt es ja auch verschiedene Systeme. Ich meine, den Radar, den kennen wir schon relativ lang, also diesen Rückwärtsfahr, piep, 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 Vorsicht, gleich crashst du an die Wand. Das war das, was wir relativ lange schon hatten. Ich habe jetzt zum ersten Mal auch richtig Kameras vorne und hinten und so. Beschreib mal da ein bisschen, wie denn der Computer, nenne ich ihn jetzt mal einfach, auf was dessen Augen, Ohren und so weiter sind bei so einem System und wie die alle hintereinander greifen müssen und vielleicht auch, was es da für Unterschiede gibt.
Kleine Korrektur, es sind Ultraschallsensoren, die schon lange im Einsatz sind für diese Parkassistenten. Radars sind auch schon lange im Angebot. Abstandshalte, Tempomat, die nutzen Radarsysteme. Was neu hinzugekommen sind die Kameras mit Tesla und auch die LiDARs, LiDAR. Und inzwischen ist ein Zusammenspiel aus allen vier Ultraschall für Parken und nahe Umgebung, ist da ein Hund vor der Stoßstange etc., das erkennt der Ultraschall. Radar und LiDAR arbeiten als Paar und die Kameras sind letztendlich verantwortlich, um die Situation zu analysieren. Und alle autonomen Fahrzeuge basieren auf Kameras plus zusätzliche Sensoren. Einzige Ausnahme ist Tesla, die es nur mit Kameras probieren. Aber letztendlich, Kamera ist die Leitfunktion. Und leider Radar und Ultraschall unterstützen das ganze System, machen es auch weniger fehleranfällig.
Du hast gerade gesagt, dass Tesla es nur mit Kameras probiert. Da höre ich so ein bisschen raus, das könnte auch schief gehen. Oder ich meine, probieren ist ja ein Begriff, sagen wir mal, so ein bisschen semi-professionell. Also ich probiere täglich ganz viele Dinge.
Ja, um von Level 2 auf Level 3 zu kommen und dann Level 4 und hin bis zum vollautonomen, benötigt man redundante Systeme. Und Redundanz wird bei vielen der chinesischen, allen chinesischen Herstellern damit garantiert, indem die Kamera die Situation analysiert, aber die LIDARs und die Radars sicherstellen, dass die Situation auch richtig analysiert wurde. Und nur mit solcher Redundanz geht die Verantwortung vom Fahrer zum Lieferanten über. Und es gibt auch gesetzliche Anforderungen, die diese Redundanz verlangen werden. Und da Tesla nur auf Kamera basiert, also ein Signal und ein Leitrechner, wird es extrem schwer sein, hier Level 3 und Level 4 zu bekommen. Meine persönliche Sicht ist ausgeschlossen, aber wer weiß, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Letztendlich bin ich voll der festen Überzeugung, dass zwei Systeme, also ein LiDAR, der bis zu 250 Meter weit in die Ferne schaut auf der Autobahn bei 130, 160 Kilometer pro Stunde, der dann das Hindernis wesentlich schneller erkennt als eine hochauflösende Kamera, insbesondere in der Nacht bei Regen und Nebel. Und dementsprechend sind die Systeme, die Kamera plus LiDAR und Radar nutzen, einfach überlegen.
Du hast eben schon China erwähnt und darauf wollen wir ja noch eingehen. Aber das hat fast so geklungen, als würde diese Redundanz jetzt im Falle von China von staatlicher Seite verlangt. Oder habe ich das missverstanden?
Ja, korrekt. Ich kann jetzt nicht für die Welt sprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch andere Länder, andere Versicherungen verlangen, dass es redundante Systeme gibt, um den Fahrer aus der Verantwortung zu übernehmen. Letztendlich jeder Unfall, der passiert, unnötig, aber auch teuer, auch hinsichtlich Reputation. Dementsprechend ist das Interesse von dem Staat als Regulierer und von dem OEM, der die Systeme letztendlich verantworten muss, möglichst viel Redundanz zu ermöglichen, um das Risiko komplett auszuschließen. Es geht ja um komplett auszuschließen. Es darf kein Unfall mit Level 3 passieren. Und da ist eben der gängige Weg hier in China, mindestens zwei, besser drei Systeme einzusetzen.
Ich meine, in den letzten Wochen gab es so einen Unfall mit einem Zeekr, ein chinesisches EV-Unternehmen, das auch relativ weit vorne ist. Und seitdem wird, glaube ich, nicht mehr offiziell von autonomem Fahren im Chinesischen gesprochen oder es darf zumindest nicht mehr so beworben werden. Hast du das mitbekommen?
Es ging bei dem Unfall um einen Xiaomi SU7, also keinen Zeekr. Und es war ein tragischer Unfall. In der Nacht sind drei Studentinnen auf der Autobahn gefahren, hatten den Fahrerassistenzsystem eingeschaltet, also das autonome Fahren. An der Baustelle hat das System gewarnt. Anschließend wurde falsch reagiert und das Fahrzeug verunglückte. Erschwerend kam hinzu, dass die Türen sich nicht öffnen ließen und das Auto verbrannte. Also ein sehr tragischer Unfall. Es ist bisher noch nicht erwiesen, wer Schuld hat, ob Xiaomi, das Fahrzeug oder ein Fahrerfehler vorliegt. Nichtsdestotrotz hat die chinesische Regierung kurz danach reagiert und das Bewerben von autonomen Systemen muss der Realität entsprechen. Es darf also nicht überbewertet werden und was angeboten wird in der Werbung, muss auch umgesetzt werden können. Und da viele Systeme, keines der Systeme bisher Level 3 hat, darf auch kein Level 3 mehr beworben werden, bis eben die Lizenz erhalten wird. Und dann kann man natürlich auch das Fahrzeug als Level 3 Fahrzeug, als autonomes Fahrzeug wieder bewerben.
Ja, dann Kommen wir jetzt, wo wir schon völlig in China sind, also nicht nur wir beide physisch, sondern jetzt auch im Podcast. Wie bei so vielen Technologien und Industriebereichen holen ja chinesische Firmen nicht nur auf, sondern sind bereits voraus und setzen Standards. Gerade auch bei elektrischen Fahrzeugen, wo ja traditionelle Hersteller jetzt ihrerseits eine Aufholjagd starten. Was macht denn dieses chinesische Ökosystem so attraktiv für den ganzen Hightech-Entwicklungs-Startup-Entrepreneur-Bereich? Weil, also ehrlich gesagt, ja, Bürokratie und Regelungswut bis hin zu Micromanagement in privateste Bereiche sind hier gar nichts Unbekanntes. Wieso gibt's also im Tech-Bereich solche Spielwiesen scheinbar mit Raum für alle möglichen Experimente?
Generell sind die Leute hier aufgeschlossen gegenüber neuer Technologie. Sie hängen also nicht an ihrer Kreditkarte, sondern können ohne Probleme auch mit ihrem Facial Recognition Gesichtserkennung bezahlen. Und diese Technikaufgeschlossenheit, die spiegelt sich dann auch bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen wieder, dass man einfach nicht der Vergangenheit hinterher trauert, sondern offen für die Zukunft ist. Natürlich gab es auch positive Entwicklungen, dass in Shanghai nur elektrische Fahrzeuge, voll elektrische Fahrzeuge ein kostenloses Nummernschild bekommen und von der Verkaufssteuer ausgeschlossen sind, während ein klassisches Fahrzeug die Nummernschilder ersteigert werden müssen für Unsummen und auch zusätzliche Steuern anfallen. Also diese Technikaufgeschlossenheit. Und die geht dann auch über in dieses, was wir heute besprechen, autonome Fahren. Das heißt, es gibt Tausende, Hunderttausende Videos wahrscheinlich schon im Internet, wo jeder sein Fahrzeug präsentiert und sagt, hier, ich bin jetzt in diese Parklücke autonom reingefahren, ich bin jetzt von Peking nach Changchun ohne einmal eingreifen gefahren, etc. Also diese Selbstwerbung hilft natürlich auch massiv, das System auszurollen. In Europa gibt es häufig Bedenken. Was ich häufig lese als Kommentare sind, ich kann selber auch einparken, ich brauche doch kein Fahrzeug, das mir vorgibt, wie ich einzuparken hat, welchen Weg ich fahren muss, etc. Da gibt es also grundsätzlich Bedenken hinsichtlich die Verantwortung übergeben an ein Fahrzeug. Und das ist hier anders in China. Ein anderer großer Unterschied ist, dass in China zuerst die Fahrzeuge mit Technik ausgestattet wurden. Es hat 2019 angefangen mit NIO und dann andere Fahrzeughersteller haben das genauso gemacht. Das heißt, die Fahrzeuge werden generell mit Computer, mit Sensoren ausgestattet, fahren dementsprechend Millionen, zig Millionenfach inzwischen auf den Straßen herum und die Daten, die dadurch gesammelt werden, werden so weit optimiert, dass die Systeme ruckzuck brauchbar sind. In Europa im Westen ist es häufig so, dass diese Sensoren und diese Computertechnik eine Sonderausstattung ist, die gut bezahlt werden möchte und dementsprechend nur ganz wenige Fahrzeuge in Europa, in Amerika mit dieser Technik herumfahren. Das heißt, es gibt relativ wenige Daten, die dann dadurch helfen, das System zu optimieren. Also dieser Ansatz, erst die Hardware ins Feld, zu den Leuten und dann die Software optimieren, ist genau umgekehrt, wie zu sagen, nein, ich mache das als Premium-Feature und wenn die Premium-Feature irgendwann optimiert ist, dann gehe ich in die breite Masse. Und der erste Weg ist deutlich schneller, der zweite Weg ist deutlich billiger. Und da wir hier über Geschwindigkeit reden, ist der erste Weg mit Millionen von Fahrzeugen mit Sensoren hilft natürlich, das System so weit zu perfektionieren, dass es keine Bedenken mehr geben wird.
Heißt das denn generell, könnte man generell eigentlich sagen, dass sowohl die chinesische Regierung, die Behörden, die Verwaltung als auch die Kunden, die Nutzer auch fehlertoleranter sind bei solchen neuen Sachen und sagen, ja gut, ist ja ganz neu, ist klar, ist es nicht 100% ist?
Sie sind offen. Fehlertolerant ist schwer zu sagen. Jeder Vorfall wird sehr, sehr ernst genommen. So auch der soeben besprochene Xiaomi SU7-Unfall war natürlich dann Chefsache in allen Medien, aber auch natürlich bei Xiaomi. Und daraus wird massiv dazugelernt, sodass natürlich davon auszugehen ist, dass der vergleichbare Unfall bei keinem der chinesischen Fahrzeuge mehr passieren wird, weil eben jeder davon lernt. Wird dieser Fehler akzeptiert? Nein, keineswegs. Aber er wird verbessert. Und auch meine Beobachtung nach vielen Jahren in China ist, man macht erstmal und optimiert. Und macht weiter und optimiert weiter. Und im Westen ist es häufig so, dass man erst plant, die Zahlen anschaut und sagt, okay, jetzt ist es 150% sicher und dann rollt man aus. Und dieser generelle erst machen, optimieren, das gehört hier wohl ein bisschen zur Kultur.
Völlig autonom, also selbstfahrende Taxis, wo dann auch kein Fahrer drin ist, die gab es schon länger, ich glaube in Kalifornien, zumindest in ein paar Städten. Die gibt es jetzt auch in China zunehmend. Wie ist denn das so der Stand eigentlich zum Beispiel in Deutschland oder im Vergleich international? Ich glaube, ich möchte vielleicht darauf hinaus, hat Europa überhaupt noch eine Chance, da wieder ranzukommen, noch was richtig zu wuppen?
Heute Morgen war ich draußen auf der Straße, sind mir zwei Level-4-Fahrzeuge entgegengekommen, die getestet werden, aber ganz groß Level 4 draufsteht. Dann kam mir auf dem Fahrradweg ein autonomes Lieferfahrzeug entgegen.
Ja, die kenne ich gut.
Und ja, aber die fahren hier eben. Das ist ganz normal, gehört zum Stadtbild dazu. Ich habe heute sicher 10, 15 Fahrzeuge gesehen, die eben autonom getestet werden. Sicherlich auch, weil hier, wo ich wohne in Shanghai, ist ein Schwerpunkt für autonomes Fahren. So, es wird massiv getestet. Und diese Level-5-Fahrzeuge, dieses Lieferfahrzeug ist ein Level-5-Fahrzeug, fährt eben nur auf dem Fahrradweg oder Motorradweg. Aber es ist ja auch schon ein Level-5-Fahrzeug, das dann später nur die Straße wechselt und dann auf der Hauptstraße vollautonom fährt. Können die westlichen und japanischen, koreanischen Unternehmen den Rückstand aufholen? Letztendlich autonomes Fahren sind Sensoren, wie beschrieben, Kamera, Radar, LIDAR und fürs Parken Ultraschall. Und es ist ein Computer, Hochleistungscomputer, und es ist eine Software. Die Hardware kann man sehr wohl kopieren, selber bauen, optimieren. Den Supercomputer gibt es natürlich auch außerhalb Chinas, sogar viel bessere, weil eben keine Restriktionen darauf sind, bleibt die Software. Und die Software ist auch bloß eine Zeitfrage. Das heißt, heute kann China schon Level 4. Vielleicht in 3 bis 5 Jahren ist dann auch der Westen soweit. Aber dann ist dieser Nachteil, dieser zeitliche Nachteil, dahin. Und wenn dann mal das Fahrzeug mit Level 5 fährt, da gibt es nicht mehr viel zu optimieren. Da geht es noch um das Fahrgefühl zu optimieren, die Kurven geschmeidiger zu nehmen. Das sind dann nur noch minimale Verbesserungen. Von daher glaube ich, es gibt jetzt derzeit eine Phase, wo China voran ist. Aber die Phase ist, sobald Level 5 im Markt eingeführt ist, ist diese Phase auch wieder vorbei. Und dementsprechend ist es der Wettbewerb wieder dargestellt und hergestellt.
Kann man eigentlich die Ergebnisse deiner Arbeit, eure Produkte, ihr arbeitet ja wahrscheinlich viel in Kooperation mit Herstellern und so weiter. Kann man da schon was auf der Straße sehen und geht das eventuell auch vielleicht zurück in die Heimat?
Vielleicht erstmal kurz vorstellen, was ich überhaupt mache, richtig. Conan Limited, hier in Shanghai ansässig, fokussiert sich auf Langstreckentransporte, Zero Emission Transportation, also Transporte ohne irgendwelche Emissionen darzustellen. Das funktioniert mit Wechselbatterien. Das heißt, der LKW fährt 300 Kilometer, Batterien werden gewechselt, fährt 300 Kilometer, Batterien werden gewechselt innerhalb von 5 Minuten. Und mit diesem Konzept kann man sehr lange Strecken zurücklegen. Hier in China sind Strecken zwischen 2.000 und 5.000 Kilometer keine Seltenheit. Das heißt, das Fahrzeug fährt los, 300 Kilometer, wird die Batterie gewechselt, fährt weiter. Und dann 2 Tage später ist dann am Zielort am anderen Ende von China angekommen. Und das System wird von vornherein als Level 5 ausgelegt. Level 5 heißt, es gibt keinen Fahrer mehr. Und kein Fahrer, wenn man sich einen LKW vorstellt ohne Fahrerhaus, bleibt nur noch ein sogenanntes Skateboard übrig, ein L-förmiges Skateboard, mal die Fahrerkabine mit den Türen, mit der Klimaanlage, Navigation, Windschutzscheibe etc. ist ja alles für den Fahrer ausgelegt. Bei Level 5 fällt dieser Anführungsstrichen Ballast weg. Übrig bleibt die nackte Plattform mit Sensoren und aerodynamischen Komponenten. Und genau diese Systeme, Langstreckentransporte auf Autobahnen, das ist, was Kronen ausarbeitet und auch entwickelt. So viel zu der Technik. Die autonome Software letztendlich entwickeln wir nicht selber, weil dazu sind wir viel zu klein. Es ist ein Milliarden-Euro-Aufwand, Software zu entwickeln, sondern wir entwickeln die Fahrzeuge an sich, insbesondere die Achsantriebe, die komplett anders aufgebaut sind als bei klassischen LKWs, Batteriewechselsysteme. Und die Software kommt dann, wenn die Fahrzeuge wirklich einsatzbereit sind, wird zugekauft. Es gibt hier in China ein komplettes Ökosystem von Softwareanbietern für autonomes Fahren. Sicher hier auch im Umkreis von 5 Kilometer von meinem Büro gibt es sicherlich 100 Firmen, die sich auf Autonomie spezialisiert haben. Die einen sind Experten im Sensor auslesen, die anderen machen die Big Data etc. Und da muss man nicht selbst entwickeln, sondern muss sich in dieses Ökosystem integrieren und dann Hardware plus autonome Software plus Sensoren führt dann zu Langstreckenautonomie.
Und solche Fahrzeuge habt ihr schon experimentell irgendwo auf der Straße?
Wir nicht. Wir sind noch in der Prototypenphase. Andere fahren noch mit klassischem Fahrerhaus, aber komplett autonom. In China gibt es schon ausgewiesene Strecken für vollautonomes Fahren zwischen Peking und Tianjin. Zwei Städte im Abstand von 100 Kilometer ist zum Beispiel so eine Teststrecke. Und es werden auch viele Konvois getestet. Das heißt, der Light-LKW ist noch mit einem Fahrer ausgestattet und dahinter fahren bis zu 5 LKWs dann im Konvoi hinterher. Diese Systeme werden getestet, sind also schon live vorhanden, aber basieren noch auf Level 4 mit Fahrer. Unsere Systeme Level 5 ohne Fahrer sind dementsprechend noch neu im Markt und es wird wohl noch 2-3 Jahre dauern, bis sie auf der Straße dann die Kilometer abfahren.
Zum Schluss jetzt möchte ich noch einen völlig anderen Aspekt dieses Themas ansprechen. Der passt aber auch in das ganze große Bild der Automatisierung allgemein, nämlich der Wegfall von Beschäftigung. Also ich persönlich halte es für ein sinnfreies Argument, bei Weiterentwicklung von Technologie und Industriesektoren jetzt Arbeitsplätze als Gegenargument zu nennen, weil ich es eben für Irrsinn halte, veraltete, ineffiziente, umweltschädliche, gefährliche, sonst wie halt nicht irgendwie nachhaltige Praktiken einfach fortzusetzen, nur um eben diese Arbeitsplätze zu erhalten. Das war schon falsch beim Steinkohleabbau und es wird auch nicht besser, wenn es um Dinge wie Getriebe oder sowas geht, die halt Elektrofahrzeuge in der Form so nicht brauchen. Also nur Verbrenner weiter zu produzieren, weil dort mehr Leute gebraucht werden, halte ich einfach für nicht tragbar. Jetzt hören wir aber natürlich vor allem zurzeit ständig von den Stellenstreichungen im Automobilsektor in Deutschland vornehmlich. Mal hier ein paar hundert, dort ein paar tausend. Gerade jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt heute noch, aber zumindest gestern, haben sie in Köln bei Ford gestreikt. Und also nicht falsch verstehen, für jeden Einzelnen, jeder einzelne Entlassene ist das natürlich tragisch und das ist ein Unglück. Aber wenn wir mal auf den ganzen Transportsektor schauen, den ihr also ihr, die Profis darin jetzt autonomisiert, da sprechen wir vermutlich von völlig anderen Zahlen. Also Taxis, sowas wie Uber, hier in China Didi, andere Fahrdienste, da gibt es ja in China auch zig Busse, dann LKW-Fahrer, Lieferdienste, Paketzusteller, das sind zig Millionen von Menschen weltweit und ironischerweise sind es ja auch oft die Jobs, die Leute relativ niederschwellig kurzfristig übernehmen können, wenn sie eben in anderen Branchen nicht mehr gebraucht werden. Also meine Frage wäre, ob ihr, die diese Technologien eben entwickeln, sich auch mit den sozialen und gesellschaftlichen Fragen von dieser Transformation beschäftigen? Oder seid ihr oder bist du eher der Meinung, das ist eigentlich Sache von Politik, eine Lösung zu finden?
Ich bin ein Fan von Fakten. Die ganze Problematik hilft hier nichts. Und tatsächlich sind elektrische Fahrzeuge, es war jetzt ein sehr großes Gebiet, das du hier aufgemacht hast, elektrische Fahrzeuge sind teurer als konventionelle. Das nicht nur wegen der Batterie, sondern auch weil wesentlich mehr Intelligenz in der Technik steckt, bis hin zur Infrastruktur, neue Ladegeräte, App, die dahinter sind, etc. Das heißt, ein elektrisches Fahrzeug hat mehr Arbeitsplätze in der ganzen Kette als ein konventioneller VW Golf. So, das Problem ist natürlich, dass die Arbeitsplätze wandern. Das heißt, früher war es beim Getriebe und heutzutage sind es eben induktives Laden von Fahrzeugen zu Hause. Und dieser gesellschaftliche Wandel ist eine große Herausforderung. Natürlich, ein Getriebebauer hat häufig ist schwer, sich mit der Elektrotechnik vertraut zu machen. Aber gesamtgesellschaftlich und insbesondere für die junge Generation, die jetzt die Uni verlässt, für die ist es natürlich noch eine sehr attraktive Arbeitswelt. Autonomes Fahren, Level 5 Fahrzeuge. Robotaxis werden nicht dein und unser Fahrzeuge austauschen, sondern Robotaxi werden diese Uber-Fahrer und normalen Taxifahrer natürlich belasten als Konkurrenz. Das ist richtig. Aber es wird auch nicht so sein, dass jetzt auf einmal alle arbeitslos werden. Was wir machen, sind Langstreckentransporte. Das heißt, das Prinzip ist so, dass die Lkw-Fahrer tagsüber in der Stadt die Logistik arrangieren, das heißt von der Firma zum Logistik-Hub transportieren, sind dann geregelte Arbeitszeiten. Er arbeitet 8 bis 10 Stunden am Tag, kommt dann nach Hause zu seiner Familie und seinen Kiddies und hat damit ein wesentlich besseres Leben als heutzutage der orangen Lkw-Fahrer von Spanien nach Berlin, der tagelang, wochenlang von seiner Familie getrennt ist, im Lkw auf der Autobahn schlafen muss und am Sonntag nichts zu tun hat. Also die Arbeitsqualität steigt. Generell gibt es nicht genügend Lkw-Fahrer in Europa und dementsprechend ist die Autonomie da auch nicht, nimmt nicht Arbeitsplätze weg, sondern unterstützt, dass wir alle mit Waren versorgt werden. Und dementsprechend bin ich da recht locker, was die Zukunft angeht, da es genügend Arbeitsplätze gibt, überall auf der Welt, nicht nur in China, sondern die Ladestationen werden auch in Deutschland installiert, in Portugal und in Serbien. Dementsprechend gibt es dort Arbeitsplätze, die es bisher noch nicht gab. Und ohne diese neue Technik wäre ich arbeitslos. Nein, aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, dass wenn man den Wandel angeht und akzeptiert, dann gibt es Hunderte von Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Von daher bin ich da sehr, sehr positiv und als Firma nehmen wir das Thema natürlich sehr, sehr ernst und wir fokussieren uns eher auf die neuen Arbeitsplätze, die neuen Herausforderungen, anstatt der Vergangenheit hinterher zu trauen.
Ja, wo Kai Dodel hier jetzt doch am Ende sehr optimistisch in die Zukunft schaut, zeichnet der Autor eines Gastbeitrags in der New York Times vom 19. Mai ein etwas anderes Bild, und zwar hinsichtlich der US-amerikanischen Industrie. Der heißt Kyle Chan und ist Wissenschaftler an der Princeton-Universität mit einem Schwerpunkt auf Industrie, Politik und auch einem Fokus auf China. Der hat übrigens einen sehr, sehr interessanten Blog und Newsletter, nennt sich High Capacity, kann man sich mal anschauen, Link ist dann in den Shownotes zu finden. Ja, und der Überschrift dieses Essays heißt, in Zukunft wird China dominieren, die USA werden irrelevant sein.
Also finde ich schon mutig, so in der New York Times das als Artikel zu veröffentlichen, also als Gastartikel, coole Nummer.
Ja, aber ich glaube, er ist amerikanischer Staatsbürger. Glaube ich. Also er hat dann jetzt nichts zu befürchten von seitens der Trump-Regierung, dass er plötzlich irgendwo in El Salvador dann seine nächsten Eingebungen verfassen muss. Ja. Ja.
Let's see.
Ja. Ja gut, schauen wir mal. Also er beginnt erstmal mit dem Begriff vom chinesischen Jahrhundert. der ja also in Anlehnung an das amerikanische Jahrhundert, also das 20. Jahrhundert ja oft verwendet wird und dann irgendwann demnächst mal erwartet wird. Und dann fährt er fort, dieses Jahrhundert könnte bereits angebrochen sein und wenn Historiker zurückblicken, werden sie die ersten Monate von Präsident Trumps zweiter Amtszeit möglicherweise als den Wendepunkt bezeichnen, an dem China vorbeizog und die Vereinigten Staaten hinter sich ließ. Und dann zählt er auf, was die Trump-Agenda eben gerade so liefert, also das ganze Zollchaos, das eben den Zugang amerikanischer Firmen zu Lieferketten gefährdet, das Streichen von Forschungsgeldern, Rücknahme von Umweltauflagen und Förderung sauberer Energien etc. pp., all das eben. Und dann kommt der Kontrast zu China. Also China, weltweit führend in der Produktion von Stahl, Aluminium, Schiffbau, Batterien, Solarenergie, Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Drohnen, 5G-Ausrüstung, Unterhaltungselektronik, pharmazeutische Wirkstoffe, Fentanyl, oh, und Hochgeschwindigkeitszüge. Ja, ist erstmal ein Päckchen, da muss man erstmal einen Schluck trinken. Bis 2030 geschätzt 45%, also fast die Hälfte der weltweiten Industrieproduktion, also 45% des ganzen Zeugs, was weltweit produziert wird, wird geschätzt, dass es ab 2030 aus China kommt. Ankündigung der Gründung eines nationalen Risikokapitalfonds in Höhe von 138 Milliarden US-Dollar, der langfristig in Spitzentechnologien wie Quantencomputer und Robotik investieren soll und Erhöhung der Budgets für öffentliche Forschung und Entwicklung. Tja, und dann kommt Chan eben noch mit einigen konkreten Erfolgsbeispielen, die haben wir hier auch schon oft besprochen, deswegen ist es egal, aber entscheidender ist eben, dass Trump, der nur auf seine Zölle fixiert ist, das Ausmaß der Bedrohung durch China nicht einmal zu begreifen scheine. Denn Trumps Reaktion auf die Aussicht, dass zu Weihnachten einige Regale in den Läden vielleicht leer bleiben könnten, war, ja, die Amerikaner könnten einfach weniger Puppen für ihre Kinder kaufen. Eine Darstellung Chinas als Fabrik für Spielzeug und anderen billigen Ramsch, die völlig überholt ist. Und wenn die Entwicklung beider Staaten so weitergeht, dann wird der Kampf um die KI-Vorherrschaft nicht zwischen den USA und China ausgetragen, sondern zwischen chinesischen Hightech-Städten wie Shenzhen und Hangzhou. Chinesische Fabriken weltweit werden ihre Lieferketten neu organisieren, mit China als weltweit führender technologischer und wirtschaftlicher Supermacht im Zentrum. Amerika hingegen könnte am Ende eine stark geschwächte Nation sein. Geschützt durch Zollschranken werden seine Unternehmen fast ausschließlich an inländische Verbraucher verkaufen. Der Verlust internationaler Verkäufe wird die Unternehmensgewinne schmälern, sodass den Unternehmen weniger Geld für Investitionen zur Verfügung steht. Die amerikanischen Verbraucher werden auf in den USA hergestellte Waren angewiesen sein, die zwar von mittelmäßiger Qualität sind, aber aufgrund der höheren US-Produktionskosten teurer als weltweit hergestellte Produkte. Also, warum ich den Artikel gut finde, ist nicht, weil man da jetzt ganz viel Neues erfahren, aber weil es einfach mal recht kompakt zusammenfasst, wo gerade die Reise hingeht und dass Trump eigentlich den USA gerade wirklich mit einer Unbedarftheit bei jeder Gelegenheit in die Knie schießt.
Ja, also da war viel drin, ne? Also wie du sagst, war eine trotzdem irgendwo auch eine sehr, ich sag mal, ausgewählte Zusammenstellung, ich sag's mal so rum. Ja, DeepSeek ist sehr cool und ich sag mal so die AI-Szene generell sehr schockiert oder überrascht, was da jetzt gekommen ist aus China. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass die besten Modelle aktuell aus Kalifornien kommen, also aus den USA entwickelt werden. So, und da sehe ich noch nicht, dass China vorne ist. Also das wird Bis da Hangzhou und Shenzhen die Hauptkonkurrenten sind, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Ausschließen mag ich das nicht. Bin da wirklich gespannt, wie sich's weiterentwickelt. Aber dieses ganze Thema AI-Chips, Chip-Entwicklung, wer stellt sie her? AI, das wird uns sicherlich noch ein paar Jahre begleiten. Da sehe ich jetzt noch nicht, dass es so ist wie in dem Artikel skizziert. Bei allem anderen geht's natürlich deutlich in die Richtung.
Ja, wer uns erstmal für eine Weile nicht weiter begleiten wird, ist die Yin und die hat dazu jetzt folgendes Grußwort an alle gerichtet.
Liebe Hörerinnen und Hörer von China-Ticker, ja, wie ihr weiß, seit Januar habe ich einen kleinen Drachen zu Hause. Wir genießen die Zeit sehr mit unserer Tochter und haben sehr viel Freude mit ihr. Allerdings die neue Aufgabe beansprucht auch sehr viel Aufmerksamkeit. Deswegen habe ich schwer Herzens entschieden, eine kleine Pause bei China-Ticker zu machen. Ich hoffe, dass es eine Pause bleibt und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, bald euch bei China-Ticker wieder sehen oder hören zu können. Und bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß mit Sven und Manuel und bleibt tapfer, trotz aller Weltgeschehnisse. Und bleibt gesund und alles Gute euch.
Ja, wie schade. Ich hoffe, dass die Pause nicht allzu lang wird, aber wünsche Ihnen natürlich alles Gute.
Ja, ist schade. Aber sie hat ja schon versprochen oder hat die Perspektive zumindest in Aussicht gestellt, dass sie dann wieder zurückkommt, wenn sie mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Also, da gehen wir jetzt noch in den Kalender.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Kalender mit den Veranstaltungen der nächsten 30 Tage. Los geht's in Stuttgart. CNBW After Work Gathering im Holiday Inn ab 17 Uhr am 27. Juni 2025. Noch eine Weile hin, am besten gleich in Kalender eintragen. Dann hüpfen wir zeitlich zurück. Jetzt geht's weiter am 29. Mai. Und zwar Wednesdays Noon Greater China Studies Lecture and Colloquium. Das ist eine Vortragsreihe an der Universität Tübingen und die findet jeden Mittwoch statt bis zum 17. Juli. Und dann am 2. Juni die IHK Ulm und IHK Bodensee Oberschwaben veranstalten den digitalen Wirtschaftstag China, compliant und rechtssicher im China-Geschäft. Das ist online. 5. Juni das China Forum Bayern. China All In, Lokalisierung 3.0 und deren Auswirkungen auf deutsche Unternehmen in München. Selber Tag, anderer Ort in Villingen-Schwenningen, veranstaltet wird vom Autonetzwerk Automotive Transformation ein Roundtable zum Thema China-Kompetenz und Verhandlungen auf Augenhöhe, 13 bis 14.30 Uhr. Am Tag darauf, am 6. Juni, veranstalten die Stars for Leaders of the Next Generation die Online-Veranstaltung From Copycat China to Innovation China. Das sind zwei Teile, am 6. und dann nochmal am 13. Juni online. Am 23. Juni 2025 veranstaltet im Rahmen des Studium Generale die Universität Freiburg weniger abhängig von China Südostasien und sein Stellenwert für deutsche De-Risking-Strategien. Wie gesagt, an der Uni Hörsaal 1199, abends 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Auch in Freiburg, aber woanders, veranstaltet am 24. Juni die Friedrich-Naumann-Stiftung Leben in Xi Jinpings neuem China, Ende des chinesischen Traums, abends 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Und wir schließen heute mit dem Baden-Württemberg-Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Das veranstaltet beginnend am 29. Juni eine Delegationsreise nach China. Themen intelligente Transportlösungen und Robotik. Aha, da war doch heute schon mal was in der Folge. Allerdings geht es nicht nach Shanghai, sondern nach Peking, Guangzhou und Shenzhen. 29. Juni bis 5. Juli. Man kann sich jetzt anmelden. Und allen daheimgebliebenen oder andersweitig Verreisten wünsche ich noch ein paar schöne, angenehme Mai-Tage, bis wir uns dann im Juni wiederhören. Bis dahin, tschüssi!